Am heutigen Tag, dem 17. Januar, gedenken wir in der Kirche des heiligen Antonius, der Einsiedler und Mönchsvater, auch genannt Antonius der Große. Antonius ist Patron der Ritter, der Haustiere, Schweine, Metzger, Schweinehirte, Weber, Zuckerbäcker, der Totengräber, der Korbmacher gegen Krankheiten, Pest, Feuer und Viehseuchen. Die von außen unscheinbare Pfarrkirche Saint-Julien in der provinzialischen Stadt Arles, gelegen an einer Seitenstraße zwischen der berühmten Arena aus dem 2. Jahrhundert und dem Rhonefluss, birgt einen kostbaren Schatz. Seit 1491 werden in diesem Gotteshaus die Reliquien von Antonius, des wohl berühmtesten Einsiedlers, aufbewahrt. Über das genaue Geburtsjahr von Antonius gehen die Ansichten auseinander. Es lag mit Sicherheit in der Mitte des 3. Jahrhunderts, um 250. Der Heimatort der Familie befand sich in Mittelägypten und war das heutige Keman bei Heraklia. Nachdem die Eltern von Antonius gestorben waren, gab er seine kleine Schwester, für die er sorgen musste, in ein Heim, verschenkte sein Hab und Gut und begann ein asketisches Leben. Bei seinem ersten Aufenthaltsort handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um eine Felsengrabkammer am Rand der Wüste. Später lebte Antonius für etwa 20 Jahre in einem unbewohnten Gebirge. Nachdem Antonius um das Jahr 311 in Alexandria trotz eines offiziellen Verbotes unter Lebensgefahr vielen Gefangenen der Christenverfolger von Kaiser Maximius Daza geholfen hatte, zog er sich für immer in die Wüste zurück, betätigte sich dort als Bauer in erster Linie, aber als Ratgeber und Lehrer für eine immer größer werdende Schar von Mönchen, von denen viele bei ihm blieben. Antonius war es, der die bis dahin unbekannte Lebensform der Einsiedlergemeinde begründete. Aus dieser bildete der heilige Pachomius, genannt der Mönchsvater, dann später die erste sogenannte Mönchsgemeinde, die in einem von Mauern umschlossenen Kloster in Tabenisi am Nil lebte. Antonius soll es auch gewesen sein, der die Angelika, das Mönchsgewand, einführte. Einmal noch vor seinem Tod verließ Antonius seine Einsiedlergemeinde in der Wüste und ging auf Bitten seines Freundes und Patriarchen von Alexandria, des Kirchenlehrers Athanasius, nach Alexandria, wo er flammende Reden gegen die arianische Lehre hielt. Bald nach seiner Rückkehr in die Wüste starb der hochgeschätzte Antonius, der in ständigem brieflichen Kontakt mit Kaiser Konstantin gestanden hatte, im Alter von etwa 105 Jahren. Eine Vita über sein bewegtes Leben wurde von Athanasius verfasst. Bald nach seinem Tod erhielt Antonius den Beinamen der Große. Die Hochzeit der Antonius-Verehrung ist in der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert anzusetzen. Der Grund dafür war unter anderem die Tatsache, dass Reliquien des Mönchsvaters ins Abendland gelangten. Doch auch das wohltätige Wirken des Antonie-Orten, im Jahr 1095 von einem französischen Adeligen gegründet, dessen Sohn durch Reliquien des Antonius von einer Seuche geheilt worden sein soll, trug zur Verbreitung des Kultes bei. Albert von Bayern gründete 1382 den Antonius-Ritterorden, woraufhin Antonius zum Patron und Vorbild des Ritterstandes wurde. Viele Burgen und Kapellen wurden ihm geweiht. Eine hübsche Geschichte gibt es auch zum sogenannten Antonius-Schwein. Die Antoniter durften für ihre Krankenpflege ihre Schweine frei weiden lassen. Als Kennzeichen trugen sie ein Glöckchen. Oft wurde ein Tier am 17. Januar geschlachtet, nach der Segnung sein Fleisch an die Armen verschenkt. Auch eine Antonius-Seuche gibt es. Sie befiel hauptsächlich Schweine und es hieß, Antonius könne sie zur Strafe verhängen oder auch heilen. Manchmal wird Antonius auch den 14 Nothelfern zugerechnet. Im Rheinland gehört er zu den vier heiligen Marschällen. Abgebildet wird Antonius als Greis mit Stab und Buch, manchmal trägt er als Krücke das Antoniuskreuz, oft ist er auch mit Schwein oder Dämonen abgebildet. Die wohl bekannteste Darstellung von Antonius hat Matthias Grünewald am Isenheimer Altar in Colmar im Unterlinden-Museum zu sehen festgehalten. In dem Buch »Ihr werdet meine Zeugen sein«, das ich nun zur Hand genommen habe, es ist erschienen im Tyrolia Verlag, versucht Peter Ebner sich in die Zeit des heiligen Antonius des Einsiedlers zu versetzen und eine Begebenheit herauszugreifen, die möglicherweise geschehen ist. Kaum dem Kindesalter entwachsen, hatte der junge Mann das Ziel gesehen, aber selbst vom Zeitpunkt weg, von dem an er den Eltern dem Gesetz nach nicht mehr untertan war, vergingen noch Monate, bevor er endgültig den Entschluss fasste, in die Wüste zu gehen. Soweit er zurückdenken konnte, war all seine Verwandtschaft bereits bekehrt gewesen, natürlich auch die Eltern, und so hing selbstverständlich auch er dem neuen Glauben an. Aber als er weiterging, als die anderen im Nachahmen des Herrn, meinten Vater und Mutter bald, dass er nun wohl ein wenig ruhiger werden könne. Alle Söhne der Freunde, die sie hatten, Heiden oder Christen, war da gleichgültig, traten ins Geschäft der Eltern ein, wurden Stoffhändler oder Goldschmiede, und ausgerechnet er wolle in die Wüste? So war er eines Tages einfach vom Haus weggegangen, trug nichts in der Tasche als ein Stück Brot für die ersten Stunden, hatte die Hauptstadt bald hinter sich und schritt langsam durch den Sand einer winzigen Oase am Fuß eines kleinen Felsens zu, brauchte aber entgegen seinen Erwartungen dafür fast den ganzen Nachmittag. Als er ankam, merkte er, dass unter den wenigen Palmen und neben niedrigem Gebüsch nahe der Wasserstelle vielleicht 15 Männer lagerten, der Jüngste, wie er, um die 20, der Älteste sicherlich schon über 50. Eben hatte man die Abendmahlzeit beendet und ruhte ein wenig. Einige nickten ihm zu, keiner sprach, aber bald versammelten sich alle zum Gebet, das über eine Stunde dauern sollte. Nachher erst wurde er von einigen der Brüder begrüßt, und gleich anschließend erzählte man ihm vom Meister oben am Felsen, dem alten Heiligen, der einst während der Jugendzeit seinen ganzen Besitz den Armen gegeben hatte, um bloß noch in einem Felsengrab zu wohnen, jenseits des großen Flusses. Aber dort wären allzu viele Neugierige gekommen, Tag um Tag, und so lebe er jetzt schon lange oben auf diesem schwer erreichbaren Felsen. Sieh nur, seine Jünger bewohnen diese kleine Oase. Mehltätige bringen Brot oder Datteln aus der Stadt, und einmal am Tag gehen einige hinauf zu ihm, bringen das Wenige, das er braucht, und dann redet er meist auch freigebig zu ihnen. Danach vergingen Wochen, bevor er als Neuling einmal mitkommen durfte hinauf zum flachen Gipfel des Felsens. Oben angekommen aber war er es, den der alte, eigentlich uralte Mann zu sich rief und aufforderte, auf einem Steinblock Platz zu nehmen, während er selbst umherging, 3 Schritte nach Osten, umkehren, 3 Schritte nach Westen und wieder zurück. Schließlich begann der Greis, von dem unser Freund wusste, dass er bereits das unglaubliche Alter von 100 Jahren erreicht hatte, zu sprechen und sagte dem jungen Mann, dass er keinen leichten Weg über diese Erde zum Himmelreich erwarten dürfe. Denn selbst er, Antonius, sei trotz aller Übung und Gebete oft und schwer in Versuchung gekommen. Aber im ersten Widerstand wäre ihm allerdings bald immer geschenkt worden, jede Verkleidung des Bösen durchschauen zu können. Der junge Mann wollte aufstehen, wurde aber angewiesen zu bleiben. »Du konntest bestehen«, sagte er dann zum Alten, »aber wir?« Der Greis, frisch und gesund, braun gebrannt die Haut und die schneeweißen Haare voll über den Schultern, blickte ihn liebevoll an. »Vor Jahren schon, mein junger Freund, habe ich mit den Augen meines Herzens bemerkt, dass jedes Fleckchen des Bodens dieser Erde bedeckt ist mit Schlingen. mit Fußangeln des Bösen. Du siehst sie und entfliehst, aber wer von uns Blinden kann davonkommen, hinaus in Sicherheit und frei sein?« wiederholte der junge Mann seine vorherige Frage. »Ich jedenfalls bin furchtsamer geworden, als ich war, bei dir hier oben am Felsen.« Da blieb der Alte vor seinem Gast stehen und nahm dessen Hand. »Auch ich, mein Freund, wußte anfangs nicht, wer da entkommen könne, und es muß wohl ein Engel gewesen sein, von dem ich schließlich Antwort bekam.« Da erhob sich der junge Mann. Hand in Hand standen die zwei und blickten der eben untergehenden Sonne nach. Minuten vergingen. Dann erst hörte er den Alten sagen: »Es bleibt frei, mein Sohn, wer der Güte Gottes vertraut und nicht eigener Kraft.« Als er danach die Tränen des Neuen sah, fragte ihn, warum er weine. »Es wird schwer sein, mein Vater.« Der Alte löste seine Hand aus der des jungen Mannes, umarmte ihn kurz und schickte ihn hinunter in die Oase zu den Brüdern, wo er blieb, wachte, betete und diente. Als der große Heilige oben am Felsen 5 Jahre später starb, begruben ihn die Jünger am Rand der Oase und bauten bald danach rundum kleine Häuser und eine große Kirche. Die erste Gemeinschaft von Brüdern im neuen Glauben hatte ihre Heimat gefunden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.